Alle reden in den letzten Wochen nur noch über Joybuy. Ein lustiger Name, klingt ein bisschen niedlich, aber hier ist der erste ernstzunehmende Herausforderer für Amazon, aus meiner Sicht. Joybuy, was ist das? An alle, die jetzt gerade, schönen Gruß an alle Hörer, an alle Kinky-Hörer, die dabei an Joy Club denken. Joybuy ist der Online-Shop von JD, der in Europa startet, und JD meint es ernst. In der Folge hier ordne ich ein, was ist eigentlich in China, was sind die Plattformen, die da aus China kommen, welche Rolle hat JD dort und warum ist es nicht irgendwer, der hier startet unter diesem niedlichen Namen. Dann ordne ich ein die Kundensicht, also wie ist die Erfolgsaussicht aus Kundenseite, welche Möglichkeiten hat JD respektive Joybuy hier in Europa, um wirklich auch sich zu verankern. Dann analysiere ich, was spricht dafür und dagegen, dass dieses, dieser Angriff auf Europa gelingen wird und erfolgreich wird. Was spricht dagegen? Dann kannst du das selbst bewerten, wie realistisch ist das. Und am Ende ziehe ich ein Fazit und gebe dir konkret Handlungsempfehlung. Ich durchleuchte die wichtigste Chancen und die wichtigsten Gefahren und du erhältst eine Empfehlung, um damit umzugehen mit der Situation. Und so viel Teaser schon, als Hersteller sitzt du in einer sehr komfortablen Situation für das, was da gerade passiert. So, jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Diese Woche mit der Folge: Der erste echte Herausforderer ist da. Joybuy greift Amazon frontal an. Wie Marken jetzt profitieren. Schön, dass du diese Woche wieder zuhörst. Schön, dass du da bist. Kurz als Einleitung zu letzter Woche. Der Podcast der letzten Woche, den ich als beim Aufnehmen als extrem wertvoll empfunden habe für jeden E-Commerce, ja, nicht nur Verantwortlichen, für jeden, der im E-Commerce unterwegs ist, um wirklich Unternehmer zu werden, das Mindset zu erlangen, um frei zu werden in seinem Unternehmen und um seinen Marktwert zu steigern. Die Folge hat, ja, ich sag mal so, die liegt so im letzten Viertel der Abrufe innerhalb der ersten Woche. Also die dümpelt vor sich hin. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also wenn dich das Thema interessiert, wie kann ich meinen Marktwert steigern und mein Gehalt erhöhen langfristig, ich kann dir die Folge nur empfehlen. Ich weiß nicht, woran es lag, war der Titel nicht interessant oder waren alle in den Osterferien. Keine Ahnung. Also nochmal Empfehlung, Folge der letzten Woche. So, aber diese Woche geht's um Joybuy. Ich habe den Namen, ich glaube, vor 3 Wochen ungefähr das erste Mal gehört und dachte, haha, jetzt was kommt denn jetzt? Joybuy, das klingt aber süß. Und als ich dann von mehreren Herstellern gehört habe, dass sie da konfrontiert wurden von Joybuy und auch zunächst dachten, das klingt aber süß, habe ich dann aber Dinge gehört, die mich haben aufhorchen lassen. Das erste ist, Joybuy ist der Arm von JD und JD meint es ernst. Und zwar richtig ernst. Also eine Info, die ich bekommen habe, dass ein Hersteller, der online 30 Millionen Euro umsetzt, einen Erstauftrag bekommen hat von Joybuy über 2 Millionen Euro. Das heißt, jemand, den der da nicht kannte, hat plötzlich eine Order gesetzt, die man auch so in der Höhe noch nie gesehen hat. Und das Ganze per Vorkasse. Also, wer kommt denn da? Wen haben wir denn da? Und wer meint das denn hier wirklich ernst? Das ist JD mit Joybuy. Andere Marken fragen sich jetzt, was ist das? Ist das so wie Temu? Muss ich da aufpassen, ob ich, also das ist so die Diskussion, die ich mit den Herstellern hatte, muss ich aufpassen, dass da nicht meine Ware verramscht wird? Muss ich schauen, was ist das? Lohnt sich das überhaupt, mit denen zu sprechen? Und da kann ich sagen, dass ich von zwei, sagen wir mal mindestens, wahrscheinlich, zwei Top 10 Amazon-Vendoren, also umsatzstärkste Amazon-Vendoren überhaupt in Europa, weiß, dass sie schon Verträge mit Joybuy geschlossen haben oder umgekehrt. Also die sind dabei. Also Marken, die jeder kennt und die hochrelevant sind. Und außerdem, wenn ihr Hersteller seid, Joybuy noch keinen Kontakt habt und auf die Seite joybuy.de geht, werdet ihr feststellen, dass höchstwahrscheinlich eure Produkte schon da sind. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Großhandel im Hintergrund so passiert, ob Ware auch vielleicht global aus China rübergebracht wird, aber Produkte haben sie sich schon besorgt. Entweder von euch direkt oder von Großhändlern aus Ostwestfalen oder sonst wo. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eure Produkte schon da sind, ist sehr hoch. Schaut mal nach. So, zur Einordnung. Wer ist JD? JD hat erstmal in China. In China gibt es die traditionell die beiden großen Player, Tmall. Oder aus Kundensicht ist da Tmall, das gehört zu Alibaba. Dann, ich glaube, Taobao heißt es. Taobao ist so wie eBay, das ist Consumer to Consumer. Und JD. Und was dort anders ist als in Europa ist, in Europa gibt es in den meisten Ländern, oder nehmen wir mal Deutschland, was anders als in Deutschland gibt es Amazon, dann ganz lange nichts und dann irgendwann den nächsten Marktteilnehmer, also Amazon 60-70% Anteil am Endkundenumsatz, dann kommt ganz lange nichts und dann irgendwer wahrscheinlich mit 5% oder so, wird immer hochgerechnet bei Otto. Ich kann das oft nicht ganz glauben, wo Otto da genannt wird, da laufen wahrscheinlich viele Shops zusammen. Aber dann kommt dann irgendwie der Nächste ganz weit hinten. Und in China ist das anders. Das ist so ein bisschen dual. Da gibt es die Marktplätze von Alibaba, nämlich Tmall.hk, Tmall.cn oder .com. Ach, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon so lange her, dass ich da in China war. Aber es gibt zwei Marktplätze. Einer ist so ein bisschen das China-interne Modell und das andere ist das, auf dem Chinesen internationale Marken kaufen können. Und das Ganze im Marketplace-Modell. Also so ein bisschen DNA wie früher eBay. Und JD und so wie Amazon heute, Marketplace. Sieht sich wahrscheinlich als Marketplace der DNA nach. Und dann gab es als zweiten Spieler JD, auch mit relevanten Marktanteilen. Nagelt mich nicht fest, aber prüft selbst nach 20-30%. Und JD ist kein Marketplace, sondern JD hat das Retail-Modell. So wie ein Online-Shop, zum Beispiel Mediamarkt Saturn. Und in China waren die beiden Modelle nebeneinander. Also die funktionierten nebeneinander mit großen Marktanteilen. Da ist jetzt in den letzten Jahren ist dazu gekommen der Temu, das chinesische Temu, also mit gamifiziertem Shopping und Billigkram first. Und JD hat da die Position eingebüßt. Und JD ist jetzt auf der anderen Seite, weil ich weiß, keine Ahnung, da kenne ich mich mit den Strategien in China, will ich nicht, da weiß ich natürlich gar nichts drüber, aber ich weiß, dass JD jetzt in Europa angreift. Und das anders als Alibaba. Alibaba hatte ein paar Versuche in den letzten Jahren. Ich weiß noch, die Vision von Jack Ma, an jeden Konsumenten innerhalb von 2 Tagen jedes Produkt weltweit schicken zu wollen. Und da hat sich Alibaba vor allem als Logistikunternehmen verstanden, was dann den Händlern auf seiner Plattform hilft, weltweit aus China die Produkte an den Mann zu bringen. Wir haben dann aber nicht mehr so viel davon gesehen. Ich glaube kaum, dass sich hier jemand, außer du hast ein FBA, ich werde schnell reich, Business mal versucht und dann Produkte gesourced, dann werden die wenigsten auf Alibaba mit Alibaba mal Kontakt gehabt haben in Europa. Das ist nicht sonderlich. Also man hat Logistikstrukturen aufgebaut, das stimmt, große Läger in Lüttich, aber zum Beispiel nie daran gedacht, eine Endkundenlogistik aufzubauen. Und das ist jetzt hier brutal anders. Also JD hat Mediamarkt Saturn gekauft. Das werden die meisten mitbekommen haben. Dadurch ist JD Händler. JD ist dadurch in allen Mittelstädten, Kleingroßstädten vertreten mit einer großen Handelsfläche, mit einem Potenzial auch Logistik zu betreiben. Und JD möchte jetzt online gehen. Und das ist schon mal brutal anders als das, was Alibaba versucht hat. Wir haben nämlich hier einen Endkundenzugang, eine Endkundenlogistik, die nicht über eine App läuft, sondern wirklich an die Tür geht, beziehungsweise, keine Ahnung, wie die Modelle sich entwickeln, Kunden die Möglichkeit gibt, in diese Stores zu gehen. Aus Kundensicht, das zur Einordnung aus China. Jetzt aus Kundensicht hat das ein Erfolgspotenzial. Geh mal auf die Seite, du warst schon da, joybuy.de. Auf den ersten Blick würde ich sagen, mein Eindruck war, ja, ein Online-Shop, der Vollsortiment ist, so wie ich das aus einem Shop von Galaxus oder früher Galeria Kaufhof oder so, also praktisch wie Amazon als Online-Shop vom Sortiment her, gute Preise, faire Preise, teilweise wird es wahrscheinlich so sein, dass die günstigsten Preise im Netz teilweise sein werden. Wahrscheinlich gibt es jetzt viele Schnäppchen. Es ist mir noch nicht begegnet in Fernsehwerbung, Plakatwerbung und so weiter, womit wir aber hier klar rechnen müssen, dass das kommen wird. Und aus Endkundensicht würde ich jetzt so erstmal sagen, naja, also Galaxus gibt es ja auch schon in Deutschland, der große Schweizer Online-Händler und Marketplace. Wie viele bestellen da? Wie viele bestellen da außerhalb von Idealo, weil das gerade am günstigsten ist? Da sind wir absolut im vollkommen homöopathischen Bereich. Galaxus ist spannend, ist da. Viele kennen es, aber das ist nichts, wo man sagt, das wird jetzt irgendwie Amazon gefährlich. Und es fehlt auch die Fantasie, warum? Warum sollte ich bei Galaxus bestellen und nicht bei Amazon? Außer weil es der Preis ist oder das Produkt bei Amazon nicht verfügbar. Da fehlen noch die Argumente, die man da liefern kann. In Deutschland. Und was ist jetzt bei Joybuy anders? Wo ist das große Potenzial aus Kundensicht? Das ist die Möglichkeit, ein Shopping-Erlebnis zu kreieren, was anders ist als Amazon. Insbesondere im Bereich Consumer Electronics auf den Strukturen von Mediamarkt Saturn. Wenn ich mir nur mal vorstelle, dass es plötzlich Mediamarkt Saturn in cool gäbe, wer weiß was wie? Keiner fragt mich nicht wie. Aber dass da jetzt irgendwie so wie bisher, das ist ja nicht das geilste Einkaufserlebnis mit diesen Verkäufern mit dem Hemd so halb aus der Hose, halb drin, verschwitzt, Berater, von denen sich niemand beraten lassen würde. Die Produkte, die teilweise günstig sind mit Schnäppchen, wo man reinloggt, die man aber online wahrscheinlich günstiger finden würde. Die Märkte sind schon relativ, vor allem in Mittelstädten, relativ leer, sage ich mal. Das Konzept scheint nicht so doll zu greifen. In den Großstädten schon voller. Warum? In den Einkaufszentren voller, ja. Da ist vielleicht auch viel Stöbern von der Kundschaft, dass man sich die Fernseher anguckt und so. Ich weiß nichts darüber, aber so geil kann es nicht gewesen sein, sonst hätte man das nicht verkauft. Und wenn man das jetzt irgendwie cool macht, da drin, als Erlebnis, Menschen anlockt, reinzukommen, Dinge auszuprobieren, keine Ahnung, geile Angebote da hat, dann hat das schon ein Potenzial. Und wenn man vor allem dann schafft, online und offline zu verbinden, und das wird ein ganz zentral, die Herausforderung, gehe ich gleich nochmal drauf ein, wenn das gelingt, dann hat das ein krasses Potenzial aus meiner Sicht. Die Bewertung, was spricht dafür, dass das Ding jetzt, also es wird entweder groß und ein ernsthafter Konkurrent zu Amazon oder ein Rohrkrepierer, da sind wir uns wahrscheinlich einig, eins von beiden, dazwischen wird nicht viel, also Galaxus 2, dazwischen ist wahrscheinlich nicht viel. Und jetzt gehen wir mal durch, was spricht dafür? Der finanzielle Background, das, was ich eben gesagt habe, ich weiß nicht, wie das Ding unterfüttert ist, aber die Kriegskasse für diesen Angriff ist extrem voll. Das kann man sich in Europa vielleicht gar nicht vorstellen, weil China ist so groß, die Umsätze dort sind so groß und auch das, was das Unternehmen wahrscheinlich auf der Kante hat, um so einen Angriff zu fahren, Da wird es vielleicht nicht so viele auf der Welt geben, die nochmal auf so eine Idee kommen, das zu machen. Und sowas dann auch einzusetzen und zu riskieren. Das spricht definitiv dafür. Also, ne? Also sich Ware auf Lager zu legen, die schon vorher zu bezahlen und dann auch Geld zu haben, um Dinge zu probieren, die vielleicht mal nicht klappen, die ersten Jahre vorzufinanzieren. Also das ist schon ein Ding. Was auch dafür spricht, in der Plattformökonomie heißt es ja immer so schön, the winner takes it all und es ist nur Platz für einen. Und der ist nun mal Amazon in den meisten Ländern und baut es noch weiter aus. Aber es gibt auch Länder, in denen ein eher duales System unterwegs ist. Bestes Beispiel ist die Schweiz hier, wo es mit Brack und Galaxus zwei große Online-Shops gibt, zwei wesentliche. Und das ist exakt hier. Brack hat das Geschäftsmodell von Joybuy, also ist Händler. Und Galaxus ist eher das Modell Marketplace. Es ist natürlich auch Händler, ist klar. Aber würde ich eher so in dieses Marketplace, in diese Schiene, ähnlich Amazon packen, während Brack ein Online-Shop ist. So wie JD ein Online-Shop ist, der das volle Sortiment bringt mit allen Vor- und Nachteilen. Dann spricht dafür, dass ich auch ein bisschen, also ich finde es eigentlich auch gut zu wissen, bei wem ich kaufe. Das ist so bei einem Marketplace, weiß ich ja nie, wer ist der Verkäufer dahinter und dann vor allem die ganzen chinesischen Händler, wenn man nicht aufgepasst hat, kriegt man irgendwas aus China geliefert oder von irgendeinem blöden, FBA möchte gern Marke, die sich selbst da irgendwie kreiert und eigentlich nur China Ware umlabelt. Ein Retail-Modell hat den Vorteil, dass alles kuratiert ist, dass ich genau weiß, okay, hier kommen die Produkte der Marke, die ich da sehe, und das ist auch diese Art von Marke oder diese Art von Produkt. Das gibt mehr Sicherheit als das Marketplace-Modell. Das spricht schon dafür, dass das hat Vorteile. Und das könnte für JD sprechen. Dann die Möglichkeit, auch Preise mitzugehen. Das Modell von Amazon, da komme ich gleich noch mal drauf, allen Preisen zu folgen, die da draußen sind, um auf jeden Fall die Kunden zu holen. Da hat aus meiner Sicht Joybuy respektive JD das Potenzial dazu, das auch mitzugehen. Also das ist ja schon eine Eintrittskarte, die eigentlich kaum jemand nehmen kann. Und ich glaube, hier kommt jemand, der das auch mitgehen kann, der das ähnlich fahren kann. Und dann kommt halt ein sehr wahrscheinlich hocheffizientes E-Commerce-System aus China, was dort funktioniert nach Europa. Punkt. Also das funktioniert. Die wissen, wie das geht. Da kommt nicht irgendwer, der was Neues, irgendein Startup, was da was Neues probiert, sondern die wissen, wie E-Commerce inklusive Logistik geht. Die wissen, wie man Trigger setzt, wie man verkauft, welches die Herausforderungen sind, insbesondere, wenn man es groß anfasst. Nicht, wenn man irgendwas von klein hochskaliert, sondern wenn man groß Strukturen baut. Das kennen die. Und das sind die wesentlichen Pluspunkte, die ich hier auf der Habenseite habe. Was spricht dagegen, dass das Modell sich durchsetzt? Erstens eben schon gesagt, Galaxus und andere haben das in Deutschland nicht nennenswert geschafft. Galeria Kaufhof, was gibt's für Shops mit Vollsortiment? Vielleicht so ein Büromarkt Böttcher mit der Preisaggressivität. Kaufland ist natürlich auch Marketplace. Aber das sind alle, die ich hier nenne, profitieren, die haben es nicht geschafft, einen eigenen Kundenzugang zu kriegen. Die haben es nicht geschafft, Leute in ihre Apps zu ziehen. Vollsortimentler. Immer nur in Nischen. Zalando hat es geschafft, About You schafft es. Wie profitabel, ist ja auch egal. Aber jemand, der wie Amazon, wo ich weiß, okay, ich gehe auf die Seite, ich habe meine ganzen Daten da, ich habe meine Historie, ich bin eingeloggt in das Ding. Das haben die alle nicht, sondern das sind alle kaufen den Kundenzugang über Google und Idealo. Also diese ganzen, auch Galaxus, ich will nicht wissen, wie hoch der Anteil ist, der da über Idealo geht. Büromarkt Böttcher das Gleiche. Der Anteil, der gekauft wird, darüber, dass man der günstigste ist, und oder über Google, wie bei Kaufland, Der ist extrem hoch. Man kann hier nicht davon sprechen, dass das irgendein Konkurrent von Amazon ist. Muss ich immer wieder diskutieren hier. Da mache ich die nächste Folge übrigens zu Marketplaces bei LinkedIn, wenn da irgendwie Softwarehersteller rausschreien, wie toll die Diversifizierung ist. Also für Markenhersteller, meine Sicht, ist das nicht richtig. Die kaufen, diese ganzen Kauflands dieser Welt kaufen ihren Kundenzugang bei Google ein. Also, das ist gar kein eigener Kundenzugang. Das solltet ihr eigentlich als Marke selbst machen. So, also spricht dagegen, dass Galaxus in Deutschland nie nennenswert aus den homöopathischen Zahlen, irgendwie zweistelliger Millionenbereich, rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt drin sind. Ja, das werden sie schon sein. Dann Endkundenlogistik von Amazon. Die hat Amazon jetzt natürlich aufgebaut und stellt sie auch anderen zur Verfügung und rockt damit die anderen Transportunternehmen aus dem Markt gerade. Und die ist auch gut, die funktioniert, die ist günstiger, sehr wahrscheinlich, die ist schneller, als das die anderen haben und können. Das ist ein starker Vorteil für Amazon, der vielleicht dazu führen kann, dass die Konsumenten sagen, ja, da weiß ich aber, dass das Paket morgen kommt. Und dass der das da vor die Tür schmeißt oder beim Nachbarn, der weiß schon, wie man damit umgeht. Spricht für Amazon und gegen Joybuy. Dann spricht dagegen, dass JD schon zwei Versuche gemacht hat, wie ich hier bei der Vorrecherche gelesen habe. Nämlich mit einem Markt, der Ochama heißt, von dem ich noch nie gehört habe. Oder ein Vollsortiment-Online-Shop. Ja, nie was von gehört, wird nie was nennenswert passiert sein. Es gab schon Versuche, die erfolglos waren. Habe ich auf der Minusseite, aber ich ziehe es auch rüber auf die Plusseite. Das heißt, man hat Erfahrung gesammelt, weil der Angriff jetzt ist ja wirklich ernst. Dagegen spricht mögliches Unterschätzen der Regularien in der EU, so wie das von Amazon weiß ich, dass man sich da immer wieder rumschlägt, weil nicht klar ist, dass dieser EU-Markt, oder es war nicht ganz klar, dass dieser EU-Markt gar nicht ein Markt ist, sondern 25 oder keine Ahnung, wie viele Länder das sind. Das hat man unterschätzt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in China ähnlich sein könnte, ist nicht gering. Dann die spricht auch dagegen, dass Amazon, egal wie geil das ist, was jetzt von JD als Innovation kommt. Wenn wir jetzt ein neues Kundenkauferlebnis vorfinden werden, dann ist problematisch, dass Amazon alles wahrscheinlich adaptieren kann. Also alles, was da jetzt erfunden wird, sowas lässt sich ja schwer irgendwie patentieren. Also alles, was jetzt an Kundennutzen da rauskommt, Amazon ist schon schnell genug, um Dinge dann auch mitzumachen und irgendwie zu adaptieren, würde ich sagen. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Und dann das Letzte ist Amazons Pricing-Strategie, immer dem günstigsten Preis zu folgen. Das anzugreifen, ja, also, und dann Kunden von Amazon wegzuziehen, ne? Das gleiche Produkt bei Joybuy zu kaufen, was ich auch bei Amazon kaufen könnte, das ist eine Herausforderung. Da bin ich sehr gespannt. Was wird kommen, um mich zu motivieren, bei Joybuy zu kaufen? Wird es ein Shoppingclub? Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Die werden sich was einfallen lassen. Die müssen sich was überlegen. Und ja, der letzte Punkt ist, dass man einfach den europäischen Konsumenten nicht kennt. Also, so wie die als Europäer in China zu versuchen, was zu verkaufen, ist wirklich schwer, weil das Einkaufsverhalten ist anders. Da wird in Teleshopping, Speed-Teleshopping gekauft wie wild. Da funktioniert Temu, also dieses Gamifizierte, wie wild. Influencer, ne? Dass man direkt beim Influencer seine Sachen kauft. Auf TikTok, das ist anders als hier. Also es ist ein anderes Konsumentenverhalten. Und kann man alles, was da bei JD funktioniert, übertragen? Ich weiß es nicht. Geht mal in die Shops, auch wie die Produkte platziert und dargestellt werden. Das ist so anders als in Europa und in den USA. Da kriegt man erstmal irgendwie einen Augenschmerzen, wenn man die Seiten aufmacht. Der kulturelle, schafft man den kulturellen Schritt, um erkennen zu können, was der Europäer wünscht, spricht auch noch dagegen. Fazit. So, schon 23 Minuten plus Intro vorne. Also die Folge ist länger, aber es ist auch echt ein, es ist ein wirklich wichtiges Thema. Es passiert ja was. Also, Fazit. Joy bei. Ich bin mal im Rückblick gespannt, wie oft ich Joy Club gesagt habe. Joy bei ist nicht irgendeiner, der hier kommt. So viel ist klar. Das ist auch ein anderer Ansatz, der ernstzunehmender ist als irgendwas, was vorher da war von Rakuten oder Galaxus, also Kaufland. Das hier ist, glaube ich, nach meiner Einschätzung und allem, was ich hier sehe und höre, was anderes. Das ist eine andere Nummer, vor allem durch die Präsenz im stationären Handel in, ich weiß gar nicht, wie viele Saturns und Mediamarkts es gibt. Das hat Potenzial, was aufzuräumen hier. Entscheidend für den Erfolg von Joybuy wird sein, wird es Joybuy gelingen, Kunden einzulocken? Wird es gelingen, ein Login zu geben, dass man innerhalb der App von Joybuy ist und bleibt und sagt, ja, da kaufe ich das, weil das einen Vorteil hat gegenüber Amazon? Wird es gelingen, eigene Plattform zu werden? Schwer vorstellbar noch für jemanden hier aus Deutschland, aber Frage an die Schweizer. Ihr bestellt auch ja mal bei Brack, mal bei Galaxus oder seid ihr da oder da? Ich weiß es nicht, aber es gibt Länder, in denen ist das auch so. Da geht man, da fährt man zweigleisig. Entscheidend ist, gibt es ein Login am Ende oder muss Joybuy die ganze Zeit bei Google die Kunden kaufen? Das wird nicht funktionieren. Oder so wie Temo die Kunden teuer einkaufen. Login. Für die Hersteller, Chancen, jetzt Abschluss. So, damit ihr was mitnehmt, meine Einordnung, welche Chancen habt ihr? Und das ist gigantisch, falls Joybuy durchstartet. Es wird ja immer gesprochen über Diversifizierung und Risiken mit Abhängigkeit von Amazon. Ist natürlich mega gut, wenn ein zweiter Player da ist. Also, und es ist auch gut, wenn ein neues Retail-Programm, vielleicht wird es ja auch Vollsortiment in den, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, Vorsicht, dünnes Eis, gefährliches Halbwissen, aber wenn in den Mediamarkt Saturn oder weiteren plötzlich so kaufhausmäßig wieder was kommen sollte, das ist sicherlich gut für die meisten Markenhersteller, die in diese von diesen Vollsortimenten profitieren, die früher stark bei Kaufhof, Karstadt und Co. gelistet waren. Diversifizierung. Dann nächste Chance ist, ihr habt jetzt die Chance, wenn ihr auch Empfehlung, wenn Joybuy vor der Tür stand oder steht, ihr habt jetzt die Chance, Support zu bekommen von Joybuy. Ihr habt jetzt die Chance, gute Verträge zu verhandeln. Jetzt wollen die euch haben, gerade wenn ihr starke Marken seid. Seht zu, dass ihr gute Verhandlungen führt und dass ihr da nicht, Obacht, nicht in alte Muster der Bewertung eines Kunden fallt, die da sind, der nimmt viel oder irgendwelche Preismechaniken greifen, die da sind, ja, wenn der viel abnimmt und Vorkasse bezahlt, dann kann der auch einen extrem guten Preis bekommen, so wie der andere Kunde, den wir da haben, der so viel abnimmt. Obacht, ihr werdet hinten raus in den nächsten Jahren, wenn das Ding erfolgreich wird, wenn die Marktmacht steigt, braucht ihr Luft. Also jetzt ist der Punkt, wo Joybuy euch braucht und wo man bereit ist, Zugeständnisse zu machen und schaut, was ihr an Leistungen dagegen bekommt, gerade wenn ihr eine starke Marke in eurer Kategorie seid. Die Chance, das war wichtigste Chance, Riesenchance. Diversifizierung, ob mehr umgesetzt wird, weiß ich nicht, weil es verschiebt sich ja nur was dann von Amazon und anderen. Es wird ja nicht eine neue Nachfrage höchstwahrscheinlich erzeugt. Aber ihr habt natürlich da die Chance, dieses neue aufstrebende Ding besser zu bespielen als andere und dann wieder maximal zu profitieren, so wie das bei Amazon beim Aufkommen auch war. Ja, Punkt. So, Achtung, wovor solltet ihr aufpassen? Wovor, was ist die Gefahr, wenn Joybuy groß werden sollte? Das sind die Preis- und auch vorher schon, das sind die Preisangriffe. Also der relevante, der stärkste Hebel ist nun mal so, um Kunden von Amazon abzukämpfen, sind das Preise. Und vielleicht, ob offen oder verdeckt die Rabatte mit Bonussystemen laufen, keine Ahnung, aber Preise werden wahrscheinlich angegriffen und ich bin sehr gespannt, wie man jemanden angreift, dessen Preisstrategie, das wisst ihr alle, im Vendor, Preisfolger des billigsten Preises draußen aller Wettbewerber im Markt immer. Das macht ja den Stress mit der, in der Verhandlung, wenn der Vendor-Manager über die Net-PPM klagt. Was ist, wenn jemand Zweites das auch macht? Wie gehen die damit um? Werden die sich gegenseitig nach unten treiben? Wird Amazon immer weiter folgen? Also der Stress, das Stresspotenzial hier, das ist schon immens mit Blick auf Online-Streetpreise und Verhandlungen und Profitabilität von Amazon und am Ende dann auch von euch. Da ist Musik, da wird Musik reinkommen und deshalb ist es so super wichtig, darauf zu achten, dass Joybuy das passende Konditionsset hat. A. Und B. Das Risiko für euch abzuschätzen, wenn Joybuy, ihr müsst davon ausgehen, dass Joybuy preisaggressiv in den Markt geht. Schaut, welche rechtlichen Möglichkeiten für euch da sind. Es ist immer kartellrechtlich ganz dünnes Eis mit eurem Handel über Endpreise und deren Preisgestaltung zu sprechen. Das ist nicht nur dünnes Eis, das ist verboten. Aber es gibt immer Werkzeuge, mit denen ihr dafür sorgen könnt, dass zumindest nicht profitabel dieser Player dann eine super aggressive Preisstrategie fahren kann. Und unter Umständen auch Werkzeuge, da müsst ihr rechtlich mal gucken in den verschiedenen Ländern, die unter Umständen selektive Vertriebssysteme sind natürlich super, perfekt, wenn man es jetzt habt. Aber es gibt ein paar Werkzeuge, um Sorge für den Online-Streetpreis zu tragen. Und ich glaube, ich werde in den nächsten Wochen noch mal eine Folge, schöne Grüße raus hier, mit Markus Nessler machen dazu, wo die Hebel liegen könnten in der Situation. Das war's von mir. Ich hoffe, du hast bis hierhin gehört. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, die Relevanz von Joybuy ist klar geworden. Ich hoffe, auch in-house, ihr werdet wahrscheinlich als E-Commerce- und Sales-Verantwortliche erstmal erklären müssen, was das da ist. Ihr müsst es einordnen in eure Strategiematrix. Ihr müsst es beachten, ihr könnt es nicht beachten. Und wir sind alle sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, laufende Strategieentwicklung ist gefragt. Laufende Strategieentwicklung ist das, was ich auch anbiete. In den nächsten Wochen startet offiziell meine Community, VendorX Strategie Community. Und wenn du Interesse hast im Vorfeld schon, wenn das grundsätzlich für dich interessant ist, dich mit anderen E-Commerce-Verantwortlichen zu vernetzen, Live-Events zu haben, Treffen zu haben, wöchentliche die Möglichkeit zu Troubleshooting jederzeit bei Problemen und wöchentlich die Möglichkeit, sich online auszutauschen, dann kannst du mich jetzt schon anschreiben und sagen, das interessiert mich sehr grundsätzlich. Nimm mich mal auf die Liste. Ich habe leider Homepage und so weiter, da wird noch nicht fertig. Du kannst noch nicht buchen, aber du kannst bei mir fragen und mir gerne auch Ideen reinschicken, wenn du dich nach sowas sehnst, was du gerne in so einer Art Community hättest und mitgestalten. Also, ich freue mich, von dir zu hören. Du findest mein LinkedIn-Profil, auf dem du mich ansprechen kannst, in den Shownotes. Und ich wünsche dir dann, falls du dir diesen Podcast nicht abonniert hast, dann mach das jetzt, drück die Glocke. Nächste Woche geht es um Marketplaces und die Marketplace-Strategie insgesamt. Und ich wünsche dir jetzt maximale Wirksamkeit und deinem Unternehmen viel Erfolg, vor allem im Umgang hier mit dem neuen Player. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Danke fürs Zuhören.